tatsächlicher vorkommt,
Harin,
dass Gott zu
das ist ganz
Abraham
großartig.
sagt, ich werde dir geben Land, Nachkommenschaft und Land. Es hätte ja vielleicht genügt, wenn er das nur einmal sagt.
Ja.
Er sagt es aber viermal. Also, da haben wir schon ein Stichwort. Das war ein guter Hinweis. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Darum sammle ich eure Vorschläge noch ein. Was wäre denn noch eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich sagen will, ein prominentes Thema in Parashat Lech Lecha? Wer hätte eine Idee?
Kinderlosigkeit.
Kinderlosigkeit, das hängt auch mit Sarah zusammen, ja. Also vor allem auch das Versprechen, dass dann Kinder kommen werden, die aber noch nicht da sind zu dem Zeitpunkt. Ja, noch etwas.
Ich
Denkt
halte mal den
vielleicht ein
Mund.
bisschen mehr an das Ende der Parascha. Brit, der Bund. Wir haben nämlich nicht nur am Schluss von Parashat Lech Lecha die Brit Mila. Wir haben auch vorher schon in der Parascha den berühmten Brit Ben HaBetarim, den Bund zwischen den Stücken. Das gehört zusammen. Und das wollen wir uns ein kleines bisschen anschauen. Das wollen wir uns ein kleines bisschen anschauen, wie diese beiden zusammengehören könnten. Und ich möchte einen Vergleich machen. Ich möchte einen Vergleich machen zwischen dem Bund oder den beiden Bünden eigentlich, die wir bei Abraham vorfinden, und zwischen dem Bund, den wir letzte Woche in der Parascha hatten, mit Noach, dem Bund mit dem Regenbogen. Beim Regenbogen habe ich mich öfter mal gefragt, dieses Zeichen des Regenbogens ist zwar hübsch, aber warum gerade ein Regenbogen? Und ich bin drauf gekommen, wenn man es vergleicht mit dem späteren Bundeszeichen, dann hat man vielleicht ein bisschen einen Hinweis, auch was den Regenbogen betrifft, was der eigentlich sagt und was er auch nicht sagt. Gehen wir ein bisschen in unserer Parascha durch. Wovon handelt Parashat Lech Lecha? Wir wissen alle am Anfang, Gott spricht zu Abraham, er soll fortgehen aus seinem ursprünglichen Heimatland. Er soll, und da ist auch schon das erste Mal das Versprechen, ich werde dir Nachkommen geben, du aus dir wird ein großes Volk werden. Abraham macht sich auf den Weg, gemeinsam mit wem? Mit wem gemeinsam?
Seinen Nerven.
Mit Lot, seinem Neffen, ganz genau. Das ist deshalb wichtig. Also selbstverständlich macht sich auch Abraham auf den Weg gemeinsam mit seiner Frau und mit seinem Haushalt. Aber der Lot ist deshalb wichtig, weil Lot ist auch einer, der in der Parascha, im Laufe der Parascha sozusagen verloren geht. Wir hätten am Anfang der Geschichte die Erwartung, dass Lot als der Neffe, der kann ja auch so wie ein Sohn sein, wenn kein leiblicher Sohn da ist, kann ja der Neffe der Nachkomme sein, dass Lot derjenige ist, der dann von Abraham auch mal das ganze Projekt übernehmen soll. Und in dem Moment, wo Lot sich von Abraham trennt, ist das aber dahin. Das ist schon der erste Punkt, wo wir verstehen können, warum in dieser Parascha wir mehrmals vorfinden, dass Hashem zu Abraham sagt, ich werde dir Nachkommen geben und deine Nachkommen werden dieses Land bekommen, weil es dazwischen Schritte gibt, Ereignisse gibt, wo man meinen könnte, vielleicht funktioniert das jetzt doch nicht. Es hat sich irgendwas verändert, irgendwelche Voraussetzungen haben sich geändert. Und möglicherweise ist es jetzt doch nicht so wie ursprünglich gesagt. Drum wird dieses Versprechen noch einmal bestätigt. Weil eigentlich sollten wir sonst meinen, wenn es Gott einmal gesagt hat, wird es ja genügen. Und ein Schritt, wo das erste Mal das Problem aufkommt, okay, wo sollen diese Nachkommen jetzt herkommen? Abraham soll ein großes Volk werden, Abraham soll viele Nachkommen haben. Wir haben gedacht, das ist Lot. Naja, Lot hat sich jetzt aber verabschiedet und Gott versichert dem Abraham nach der Trennung von Lot, du bist derjenige, nicht Lot, sondern du bist derjenige, den ich ausgewählt habe und du wirst Nachkommen haben und ich werde deinen Nachkommen das Land geben. Dann haben wir wieder einen Zwischenfall. Dann haben wir den Zwischenfall mit dem Krieg. Es gibt den Krieg der Könige, wo Abraham eingreift, um den Lot zu retten, weil Lot in diesem Krieg gefangen wurde. Da haben wir eine interessante Situation. dass bei dieser Gelegenheit Abraham eigentlich das Land ja auch militärisch erobert. Und jetzt aber dasteht und feststellt, keine Kinder da, die von diesem Land etwas haben könnten. Aber was hat er jetzt von dieser Eroberung? Und da setzt jetzt die Stelle ein, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Nämlich, dass Gott zu Abraham spricht und wieder ein Versprechen macht. Und da entsteht jetzt das erste Mal ein Bund zwischen Gott und Abraham. Und ich versuche ein bisschen einen Screenshare zu machen, damit wir uns das gemeinsam anschauen. Einen Moment. So, jetzt habt ihr den Text auch vor euch. Das ist Anfang des 15. Kapitels. Achar hat Warim Haele nach diesen Dingen. Hayat Vahashem el Abram war das Wort Gottes zu Abraham. Vamachaseh in einer Vision. Das ist ein bisschen mehr, als Gott sprach zu Abraham. Wenn wir weiterlesen, verstehen wir, warum das ein bisschen mehr ist, als nur er sprach, weil es kommt ja dann diese ganze Szene, wo diese Opfertiere zerteilt werden und der Rauch erscheint. Also, das ist nicht nur Gott sprach zu Abraham, sondern das ist eine ganze Vision. Und er sagt ihm, er soll sich nicht fürchten. Abraham ist hier übrigens immer noch Abraham. Er möge sich nicht fürchten. Gott ist ihm ein großes Schutzschild und sein Lohn ist sehr groß. Kommentare haben verschiedene Vorschläge, warum sich Abraham überhaupt fürchten könnte. Eine Lesart ist, dass Abraham Sorge haben könnte, nachdem der Krieg jetzt war, den er so wundersamerweise gewonnen hat, dass sein Verdienst aufgebraucht ist und er da daher das, was Gott ihm vorher mal zugesagt hat, vielleicht jetzt nicht mehr gültig sein müsse. Das kennen wir, das bringt Rashi. Jedenfalls sagt jetzt der Abraham, der noch nicht Abraham ist, sondern Abraham, ja, Hashem, was gibst du denn mir? Denn ich bin kinderlos und der, der mich beerben wird, das ist der Damesek Eliezer. Das ist sein Hausknecht. Das ist jetzt nicht so die alleroptimistischste Perspektive anscheinend hier. Es könnte schon sein, dass Abraham sich vorstellt, na gut, hinter ihm wird dann sein Hausverwalter der Erbe sein. Das ist aber wahrscheinlich, also schwingt hier schon durch, dass auch Abraham nicht findet, dass das das ist, was wir uns von Anfang an vorgestellt haben. Gott sagt dann zu ihm, nein, nein, das wird doch nicht so sein, sondern du wirst einen Nachkommen haben. Und er sagt auch, dass diese Nachkommenschaft sehr groß sein wird. Und Gott sagt ihm auch, dass diese Nachkommenschaft das Land bekommen wird. Das haben wir in Passuk Zayin. Ich bin jetzt ein bisschen runtergescrollt. Latetlecha et ha'aretz hazot lerishta. Dir gebe ich dieses Land, es zu erben. Und dann haben wir diesen interessanten Satz, dass Abraham sagt, Bame Irashenna. Woran werde ich wissen, dass ich es in Besitz nehmen soll? Ich habe jetzt schon so übersetzt, wie man es eigentlich richtiger übersetzt. Es gibt bei dem Wort Jerusha manchmal ein bisschen eine Unklarheit, weil im rabbinischen Hebräisch, im späteren Ivrit, heißt dieses Wort Jerusha auch sowas wie Erben. Das tut es aber im Tanach nicht. Im Tanach heißt dieses Wort typischerweise etwas in Besitz nehmen, durchaus auch etwas erobern. Also Abraham fragt hier, wodurch werde ich wissen, dass ich dieses Land erobern werde oder, Klammer, erobern soll, Klammer zu. Wir sehen nämlich nachher an der Antwort, worauf es hinausläuft. Die Antwort Gottes wird hier sein, nicht jetzt, sondern das dauert noch ein paar Generationen. Und so verstehen wir auch, was Abraham hier gefragt hat. Abraham hat hier nicht etwa Zweifel an dem, was Gott ihm verspricht. Das würde im Kontext überhaupt nicht passen, dass Abraham Zweifel hätte, dass Gott seine Zusagen hält. Also er fragt nicht um ein Zeichen, lass mich erkennen, dass du es ernst meinst oder so. sondern er fragt, woran kann ich erkennen, dass die Zeit gekommen ist, das Land zu erobern? Wir haben hier ja auch den Kontext, dass unmittelbar vorher die Geschichte mit dem Krieg war. Also Abraham hat gerade Land erobert und stand da und hat festgestellt, er kann eigentlich mit dieser Eroberung jetzt gar nichts anfangen, außer dass er die anderen Könige lässt. Und jetzt fragt er, okay, lieber Gott, woran werde ich wissen, dass ich das Land erobern soll? Und jetzt kommt diese gespenstische Szene, die wir den Bund zwischen den Stücken nennen, nämlich den Opferstücken, wo Gott zu Avram sagt, er soll nehmen Eglah Meshuleshet. Das Meshuleshet wird in verschiedenen Kommentaren oder Übersetzungen verschieden gedeutet. Ich habe hier eine Übersetzung, die spricht von 3 Jahre alt. Es gibt auch welche, die sagen, das soll heißen 3 Stücke. Gehen wir da jetzt nicht ins Detail. Er soll diese Tiere nehmen. Kalb, Ziege, Widder und eine Turteltaube und eine normale Taube. Und er soll die in gewisse in Stücke zerteilen, daher der Bund zwischen den Stücken, und so gegenüber aufstellen. Und die Vögel zerteilt er allerdings nicht. Dann haben wir eine beunruhigende Szene, dass ein Raubvogel sich auf diese Stücke stürzen will und Abraham die aber vertreibt. Verscheucht. Und wenn dann die Sonne tief steht und dabei ist unterzugehen, dann fällt ein Tiefschlaf auf Abraham. Und hier tritt das ein, was wir am Anfang gesehen haben. Es ist nicht nur Gott spricht zu Abraham, sondern es ist eine ganze Vision, eine prophetische. Abraham empfindet eine große Furcht, weil sich offensichtlich irgendetwas Fürchterliches ankündigt. Und Gott spricht zu Abraham und sagt, du sollst wissen, das ist jetzt in Vers 13, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht ihres ist. Übrigens haben wir hier auch wieder das Stichwort Land. Wir haben hier auch die Nachkommenschaft und Land. Auch wenn der Satz sagt, sie sind zuerst in einem Land, das nicht ihres ist. Das Thema die ganze Zeit in diesem Abschnitt von Bereschit ist immer wieder die Nachkommen Abrahams, Sarah und das Land. Also hier haben wir auch diese Schlüsselwörter, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht ihres ist und sie werden unterdrückt werden. Und das Ganze wird noch 400 Jahre dauern. Wir kennen die Rechnung, dass das 400 Jahre von jetzt oder 400 Jahre von der Geburt Yitzchaks ist und nicht meint, 400 Jahre wären die Bnei Israel in Ägypten gewesen. Aber Gott wird auch die Nation, die das macht, diese Unterdrückung, richten. Und dann werden sie rausgehen mit großem Reichtum. Und du wirst aber, bis daher kennen wir übrigens den Text sehr, sehr gut, weil wir das in der Pesach-Haggadah zitieren. Das ist bekanntlich eine sehr, sehr prominente Stelle in der Haggadah. Aber hier geht es jetzt noch weiter, dass in Vers 15 Gott zu Abraham sagt, du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Zu den Vätern eingehen ist im Text der Tora eine Phrase, die meint sterben. Also Abraham wird ganz normal in Frieden sterben eines Tages, wirst begraben werden, ganz normal, in einer guten Art. Und Vers 16, die vierte Generation, Dorevi'i, die werden hierher zurückkehren. Denn jetzt ist die Sünde des Emoriters noch nicht voll. Der Emoriter war einer der kananitischen Völker. Die haben es noch nicht verdient, dass man sie rauswirft. Darum geht das jetzt noch gar nicht. Und dann haben wir, dass die Sonne untergeht. Und es geht ein Tanur, könnte eigentlich ein Ofen sein. Aber hier wird es typischerweise verstanden als eine schwere Rauchwolke durch und ein Blitz von Feuer geht durch diese Stücke. Wir kennen die Erklärung, die, glaube ich, viele bei Rashi gelesen haben, dass dieses Durchgehen durch die Stücke ein Zeichen ist, einen Bund zu schließen. Also das ist jetzt das Zeichen, wenn man es so lesen will, dass Gott hier seine Unterschrift schickt und sagt, ich mache hier mit dir einen Bund, weil das ist das, was wir in Vers 18 hören. Bayom Hahu, an diesem Tag, Karat Hashem et Avram Brit, Hier an diesem Tag hat Hashem mit Abraham einen Bund geschlossen, indem er sagte: Lesarachana tati et haaretzazot, deine Nachkommen gebe ich dieses Land. Minhar Mitzrayim ad Nehar HaGadol Nehar Prat. Dann werden aufgezählt die 10 kanaanitischen Völker, um auch klarzustellen, welche Grenzen dieses Land hat. Das ist der berühmte Brit Ben HaBetarim, der Bund zwischen den Stücken. Schauen wir ein bisschen, was wir hier haben. Ich gehe jetzt nicht in die Details der Opfertiere hinein, sondern mich interessiert hier etwas anderes. Hier haben wir einen Bund, den Gott mit Abraham macht, den ersten. Es kommt dann später Brit Milah und wir werden sehen, dass das ein bisschen zusammengehört. Es gibt Texte, die bezeichnen das als zwei verschiedene Bünde. Das eine ist Brit Ben Habtarim und das andere ist Brit Milah. Das sind zwei verschiedene Sachen. Rein technisch ist es auch so. Auch von der Chronologie her haben wir, wenn wir jetzt weiterlesen, erst die ganze Geschichte mit Ishmael, mit Hagar und mit Ishmael. Und erst dann, wenn Ishmael schon größer ist, und sich stellt sich heraus, dass doch Sarah ein Kind bekommen soll, dann kommt erst Brit Milah. Also technisch sind das zwei verschiedene Dinge, aber sie gehören zusammen. In beiden Fällen geht es darum, dass dem Gott dem Abraham sagt, deine Nachkommen werde ich Land geben. Das ist in beiden Fällen das große Thema. Und das hier ist so ein erster Schritt und die Brit Milah ist dann ein zweiter Schritt. Jetzt ist es aber nicht das erste Mal, dass wir einen Brit vorgefunden haben, sondern wir haben in der Parascha der letzten Woche den Brit gehabt zwischen Gott und der Menschheit mit dem Regenbogen. Jetzt, was interessant ist, ist, dass es da einerseits etliche Parallelen gibt. Es gibt so manches, was ähnlich klingt, und es gibt aber auch große Unterschiede. Insbesondere auch was das Bundeszeichen dann betrifft. Ich versuche jetzt den Text aufzumachen vom Regenbogen. Ein kleines bisschen Geduld, damit wir uns das gemeinsam anschauen können. Das war noch in der Parascha der letzten Woche. Es müsste Kapitel 9 sein. Kapitel 9, Vers 8 ist der Teil, wo es uns interessiert, loszugehen. So, jetzt habt ihr auch den Text vor euch. Das war letzte Woche. Bei Vers 8, Kapitel 9 sind wir, in Parashat Noach, Kapitel 9, Vers 8. Vayomer Elokim el Noach, el banav itolemor. Er sagt zu Noach und seinen Söhnen, da fängt übrigens ein neuer Absatz an. Ihr seht hier so ein kleines Sammich im Text. Das ist, also da fängt ein neuer Absatz an. Und Gott sagt, Ani hineni mikim et briti itrem. Ich schließe einen Bund mit euch, mit Etzarachem und mit euren Nachkommen. Acharehem, hier haben wir auch die Nachkommen, auch wieder Sera. Mit kol nefesh achaya asheritchem und mit allem lebendigen Wesen, die mit euch sind und so weiter. Übrigens auch hier wieder einige Male Aretz, weil die Tiere des Landes genannt werden, kol hayata Aretz. Und wir haben also hier wieder ähnliche Schlüsselwörter. Vers 11, Hakimute et Priti Itrem, ich errichte meinen Bund mit euch. Ich veloji keret kol basar ot mimeha mabul. Und ich werde nicht mehr ausmerzen jegliches Fleisch von den Tagen der Flut. Veloji ot mabul le shacheta aretz. Und es wird so eine Flut nicht mehr sein. Und im Vers 12, Sot ot habrit, asharani noten beni uvenechem. Das ist das Zeichen des Bundes für alle Generationen. Das heißt, habe ich gegeben in die Wolke. Und das ist zum Zeichen des Bundes. Zwischen mir und zwischen dem Land. Es gibt eine Analyse der Sammlung Raff Hirsch, dass Eretz nicht irgendwie Land heißt, sondern Eretz meint das von Menschen bewohnte Land. Das passt hier ziemlich gut, wenn hier steht, Gott gibt seinen Bund zwischen sich und Eretz, dann ist Haaretz hier das Land, wo Menschen wohnen. Okay, jetzt wir sehen schon, das ist durchaus nicht unähnlich. Es gibt aber ganz wesentliche Unterschiede. Zum einen ist natürlich das Zeichen des Bundes ein anderes. Bei Brit Benhabderin, den wir gerade angeschaut haben, hatten wir noch gar kein bundes Zeichen. Das Zeichen wird dann gebritischer sein. Zum anderen ist wenn wir uns anschauen, was hier geschieht in Aschaffenburg, dann kommt das von Gott in eine Einbahnstraße. Der Mensch tut ja eigentlich gar nichts. Wissenloch war immer sehr, sehr brav und hat alles brav gemacht, was Gott von ihm verlangt hat. Aber hier hat er nicht viel verlangt, sondern Gott sagt: Wisst ihr was? Jetzt haben wir diese Geschichte hinter uns. Und ich mache jetzt mit euch einen Bund. Mit euch und euren Nachkommen. Wir haben durchaus die Schlüsselwörter Nachkommen und Erde, Land. Aber das geht alles gut aus. Und das Zeichen, der Regenbogen, ist ja auch etwas, das man als Mensch gar nicht einfach so in die Hand nehmen und erfassen kann. Oder das man als Mensch auch gar nicht bei sich hat. Also erstens ist es so, dass die Menschen hier nichts tun. Es ist heutzutage theoretisch möglich, physikalisch Regenbogen künstlich herzustellen, zum Beispiel indem man Springbrunnen richtig in die Abendsonne stellt. Aber einen Regenbogen im Himmel können wir bis heute nicht irgendwie planen, sondern der passiert. Der passiert, ohne dass Menschen diesen Regenbogen hergestellt haben. Und würden wir versuchen, wenn es nach einem Gewitter einen schönen Regenbogen gibt, irgendwo hinaufzuklettern, wo wir diesen Regenbogen vermeintlich sehen, würden wir dort auch gar nichts vorfinden, außer Wassertropfen, weil der Regenbogen eine optische Sache ist und nicht einmal von uns irgendwie erfasst werden kann. Also, das ist etwas, was sich sehr, sehr weit weg von den Menschen abspielt. Gott sagt, Gott sagt, ich mache das mit euch und versichert den Menschen, es wird keine Flut mehr geben und versichert den Menschen auch, wenn wir weiterlesen, letzte Woche haben wir das gesehen, dass es Jahreszeiten geben wird, dass die Menschheit also nicht aussterben wird, aber der Mensch selber tut da gar nichts. Und auch das Zeichen für den Bund ist eines, das so luftig im Himmel schwebt und ich kann den Regenbogen nicht irgendwie erfassen. Während, wenn wir zurückgehen, wo wir gewesen sind, beim Brit Benhabderim, da hat ja Abraham was gemacht. Und da hat es übrigens auch nicht angefangen damit, dass Gott zu Abraham gesagt hätte, wir machen jetzt einen Bund, sondern angefangen hat es damit, dass Gott den Abraham eigentlich in ein Gespräch verwickelt hat, wo Abraham dann auch eine Möglichkeit hatte zu sagen, was immer er findet, dass er jetzt sagt. Das Thema, ich habe ja gar keine Kinder, hat Abraham aktiv aufgebracht. Und Gott hat dann gesagt, okay, ich versichere dir, du wirst noch Kinder haben und glaub mir das. Aber zunächst einmal gibt es ein Gespräch zwischen Gott und Abraham und dann sagt Gott, pass auf, du machst das jetzt, du bringst jetzt diese Opfertiere und Gott erklärt ihm etwas über seine zukünftigen Nachkommen und dann haben wir, dass Gott sagt, und jetzt haben wir einen Bund gemacht. Eigentlich nicht einmal, dass Gott das sagt, sondern dass die Tora uns sagt, Gott hat mit Abraham jetzt einen Bund errichtet. Noch deutlicher wird das natürlich, wenn wir uns dann anschauen, das Kapitel mit der Brit Milah direkt. Ich versuche wieder den Text einzublenden, ein kleines Sekunden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir wieder stark die Parallelen zwischen dem Regenbogen und der Brit Mila-Geschichte. Übrigens, Brit Benhabderim war mit dem Namen Shem Hashem. Während der Regenbogen und Brit Milah ist mit dem Gottesnamen Elohim. Das könnte man auch noch vertiefen, welcher Gottesname da jetzt wann kommt. Also hier haben wir wieder Elohim, so wie wir hatten Elohim bei Noach und beim Regenbogen. Und Gott sagt hier, ich gebe einen Bund zwischen dich und mich. ich werde dich sehr groß machen. Es geht ja darum, dass nicht Ishmael derjenige sein wird, sondern dass ein Kind von Sarah kommen soll. Hier haben wir die Szene, wo die Namensänderung kommt. Und hier haben wir die erste Mitzwa, die Abraham bekommt, dass er Brit Mila machen muss. Hier haben wir also auch, dass der Mensch erstmal seine Mitzwa machen muss für diesen Bund und das nicht einfach irgendwo im Himmel schwebt. Und wir haben also die Namensänderung. Und in Vers 7 sehen wir, wir Hakimuti et Briti Beni Ovencha, Oven Saracha Acherechele Dorotam. Das ist ganz, ganz ähnlich zu dem, was wir vorhin gelesen haben in Kapitel 9 bei Parashat Noach. Ganz, ganz ähnlich. Livritolam Lyot Lacha Lelokim. Aber da ist jetzt etwas Neues. Das stand bei Noach nicht. Dir zu Gott zu sein. Es wird hier eine viel stärkere Beziehung errichtet zwischen Abraham und seine Nachkommen, für die das alle gilt, und Gott, als bei Noach. Bei Noach war der Bund so, dass Gott sehr, sehr weit weg ist. Und Gott sagt, ich mach das, ihr braucht gar nichts zu tun, ihr habt da gar nichts zu tun, ich mach das. Wir wissen schon, es wurden die 7 noachidischen Gebote gegeben, aber es ist nicht so, dass Gott eine Mitzvah dem Noach aufträgt anlässlich dieser Bundesschließung, wie hier, wo der Abraham jetzt wirklich was zu tun hat.
Gut, darf ich einen kurzen Einwand machen?
Ja.
Der Bund mit Noach ist nicht mit Noach. Er ist nicht mit den Menschen. Er ist mit allen Lebewesen. Er ist auch mit den Tieren.
Ja, richtig. Das stimmt. Das passt aber eigentlich eh. Was ist der Einwand?
Der Einwand ist, es ist klar, dass es keine Mitzvot zu erfüllen gibt.
Dass es keine Mitzvot gibt, okay.
Ja?
Keine Mitzvot gibt, ja.
Und keine Voraussetzungen.
Kann ich auch die Tiere inkludieren, wenn ich sage, Gott ist ja sehr hoch oben und entscheidet das alles von selbst und müssen nicht selbst tun. Natürlich, das ist richtig. Aber theoretisch wäre das ja nicht notwendig. Also Gott hätte ja auch bei Noach sagen können, ich habe da jetzt einen Job für dich, hat aber nicht. Ja? Und es bleibt irgendwie so bei Gott der Herr über die Natur und für den Menschen ein bisschen unerreichbar. Während bei Abraham wird eine neue Ebene, die vorher nicht da war, eingeführt, nämlich, dass Gott zu Abraham auch sagt, ich mache diesen Bund, Liot Lecha Lelokim, um dir zu Gott zu sein. Das ist also eine neue Qualität in einer Beziehung, die vorher nicht da war. Weder für die Menschen natürlich noch für die Natur. Obwohl dieser Satz sonst ganz, ganz ähnlich klingt. Also man kann jetzt auch nicht so tun, als hätte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, weil der parallele Klang im Text ist ziemlich deutlich. Und dann kommt also die Zusage von Gott, ich werde dir geben und deine Nachkommen das Land, in dem du da jetzt wohnst, das ganze Land Knaan und so weiter. Wenn wir jetzt aber gesehen haben, dass vor der Brit Mila auch der Brit Ben Haptarim ist, der so eine Art Vorbereitung ist oder Vorankündigung ist, dann kommt vielleicht noch etwas da hinein. Nämlich bei Brit Ben Haptarim erklärt Gott dem Abraham, dass das ja jetzt nicht so schnell gehen wird, sondern da gibt es auch eine Entwicklung. Und diese Entwicklung findet zunächst einmal nicht im Land statt. Und das ist ein bisschen untypisch. Also typische Nationenbildungen in der Geschichte der Menschheit sind eher, dass Menschen, die irgendwo auch schon im gleichen Land gelebt haben, sich zusammentun und schon den Boden haben. Und es ist eine jüdische Spezialität, dass wir den Boden immer erst später bekommen. Zuerst einmal entsteht dieses Volk in Ägypten und dann erst kommt man in das Land. Wir wissen ja auch, dass Matan Torah nicht im Land ist. Also zuerst einmal kriegt man das Programm, wie man reift, wie man zu etwas wird und was man zu tun hat. Und dann kommt erst das Land. Also das ist, glaube ich, das, was Brit Ben Haptarim da hineinbringt als zusätzlichen Aspekt. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass bei dem Bund mit Abraham eine neue Qualität eingetreten ist, insofern als der Mensch hier jetzt auch selbst etwas zu tun hat für diesen Bund oder auch für die Kommunikation mit Gott, wenn ich sage, bei Brit Ben Haptarim war das keine Mitzvah, sondern dass Abraham einmal das gemacht hat im Zuge dieses Gesprächs, was Gott ihm gesagt hat, um dadurch eine Botschaft zu bekommen. Aber es gibt einen Anteil. Und das könnte also auch heißen, dass wir im Judentum häufiger vielleicht ein bisschen den Fokus legen sollten darauf, dass der Mensch auch eine Verantwortung hat, was zu tun. Nicht nur etwas zu bekommen von Gott, sondern auch eine Verantwortung hat, was zu tun. Jetzt ist natürlich der Brit von Abraham nicht der, der Letzte. Wir wissen ganz genau, dass es später dann Brit Sinai geben wird. Und ein wesentlicher Unterschied ist dann dort wieder die Beteiligung des ganzen Volkes. Hier sind wir vielleicht mehr auf einer Ebene, wo es noch eine individuellere Sache ist. Abraham hat selbstverständlich die Tradition, dann an die Familie weiterzugeben. Aber dass so wirklich das ganze Volk mitmacht, das ist dann wohl vielleicht eher bei Brit Sinai. Also wir haben hier eine Entwicklung von einem Bund zum nächsten, wo sich das, was vorher war, ist ja nicht aufgelöst. Der Bund mit dem Regenbogen ist ja keines aufgelöst, der gilt für die ganze Menschheit immer. Aber es kommt eine Präzisierung von einem Schritt auf den nächsten dazu. Also das wollte ich ein bisschen zeigen über das Thema des Bundes und die verschiedenen Bundeszeichen. Weil wenn wir das so sehen, ergibt vielleicht auch der Regenbogen ein bisschen mehr Sinn, dass er nicht nur hübsch ist, sondern dass es bewusst ein Zeichen ist, das für Menschen nicht so einfach erfassbar ist. Während wir hier bei Abraham auf eine Ebene kommen, wo der Mensch selbst eine Mitzvah zu tun hat.